Ich grüße Sie zu der abschließenden Weihnachtsvorlesung, zu der wir natürlich einerseits im Programm uns bewegen wollen, andererseits dem Fest der Liebe entsprechend etwas zur Liebesbeziehung allgemein und eben zum Weihnachtsfest insbesondere soziologisch artikulieren wollen. Wir wollen uns also die Frage stellen, was ist dieses Weihnachtsfest? Was ist das überhaupt? Was ist das für eine Ritualität und wie können Menschen sich dieser Ritualität nähern? Welche Reaktionsmöglichkeiten gibt es auf die Handlungszumutungen, die in dem Weihnachtsfest als einer aggregierten, zugespitzten Ritualität enthalten sind? Das wollen wir uns heute anschauen. Zunächst mal noch ein bisschen im Anschluss an das Geheimnis. Im Übrigen darf ich Sie apropos Geheimnis aufmerksam machen auf einen außerordentlich interessanten Artikel. Nun zu was? Natürlich zu WikiLeaks. Heute, ich meine, wir sind ja hochaktuell in unserer Vorlesung, heute im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen. Sie sehen, ich bin genauso beschränkt wie jeder in dieser Gesellschaft. Man hat da so sein Hausblättchen. Ich habe die FAZ als Hausblättchen, aber das ist heute ein sehr interessanter Artikel im Feuilleton drin zu der WikiLeaks-Problematik, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Und irgendwie lautet die Überschrift Abschied vom Geheimnis. Und jemand, der sich beschäftigt, eigentlich sehr klug gebaut und man könnte sagen, irgendwie muss dieser Kerl auch mal in der Soziologievorlesung gesessen haben, weil er sozusagen die Prognose formuliert, die wir hier auch schon angesprochen haben, dass WikiLeaks ist nicht etwa der Anfang vom Ende der Welt, sondern dass WikiLeaks erzeugt eine neue Balance zwischen Geheimhaltung und Geheimnisoffenbarung im intergesellschaftlichen Bereich und im interstaatlichen Bereich. Das wird als ein Folgeproblem dieser generalisierten Publikation von Staatsgeheimnissen, in meiner Wahrnehmung jedenfalls, ganz richtig prognostiziert. Nicht etwa, dass wir jetzt in eine gesellschaftliche Situation eintreten mit einer Totalpublikation, also einer vollkommen Transparenz aller Kommunikationen, sondern die These, die da aufgemacht wird, ist, dass die Regierungen durch die Publikation von WikiLeaks jetzt gezwungen werden, das Verhältnis von Geheimnis und Geheimnisoffenbarung neu auszutarieren. Und zwar sowohl in ihrem Verhältnis zu anderen Staaten, das betrifft vor allen Dingen, darüber haben wir ja schon gesprochen, die Diplomatie und die Spionage- und Geheimdienstabteilung. Und im Binnenraum einer Gesellschaft betrifft das ja strukturell heikle Verhältnis zwischen Eliten und Nicht-Eliten. Also zwischen den Regierungen und den Wahlbevölkerungen, die ja für die Effizienzbeurteilung dessen, was die Eliten erzeugen, an Entscheidungen über Parlamente letztlich der sogenannte Souverän sind, also die Instanz darstellen, über die eine Leistungs- oder Effizienzbeurteilung in einem definierten Handlungsrahmen alle 4 Jahre, Legislaturperiode genannt, erzeugt wird und dadurch die Chance eingeräumt wird zu einem Elitenwechsel. Über die Institutionalisierung von parlamentarischer Demokratie und den in diesem Kontext ausgeworfenen programmatischen Alternativen, von Grünen bis CSU oder was es jeweils in einer Gesellschaft gibt, haben wir durch diesen institutionalisierten Mechanismus eine Möglichkeit der Elitenkritik, der effektiven Elitenkritik, also der effektiven Kritik des Leistungsangebotes der Eliten, mit der Option, die Eliten zu tauschen, die Eliten auszuwechseln und eine neue Programmatik der Eliten sich selbst einzurichten, über den Mechanismus der Wahlen und um auf diesen Artikel, den ich Ihnen sehr empfehlen möchte, auch das liegt ja in der Bibliothek aus, in diesem Artikel wird eben an die Wand gemalt oder prognostiziert, dass durch diese Mechanismen wie WikiLeaks die Rechtfertigungspflicht von Entscheidungen gegenüber den Non-Eliten, dass diese Rechtfertigungspflicht jetzt sorgfältiger zu handhaben ist, wenn man erfolgreich Politik machen will. Weil wir jetzt im Grunde in einer neuen Situation sind, so könnte man sagen, in der das Institut der öffentlichen Kontrolle, der öffentlichen Effizienzkontrolle auf eine dramatische Weise präzisiert oder effektiviert wird. Das alles, und das ist eigentlich das Großartige, wir sind dankbar für diesen WikiLeaks-Skandal, ist im Kontext einer Soziologie des Geheimnisses eigentlich sehr schön zu interpretieren. Und wir hatten ja noch, nachdem wir das letzte Mal über den Schmuck gesprochen haben und über die Zuspitzung des Schmucks auf Tätowierungen, auf die Transformation des Körpers am Beispiel der Hauteinritzungen aller Art, haben wir ja über den Schmuck vorbereitet. Jetzt nochmal, das wollte ich gerne nachschieben, eine besondere Explikation des bei Simmel sogenannten brieflichen Verkehrs. Also die Institution des Briefeschreibens, auch das hatte ich ja angekündigt, ist eine Kommunikationsform eigener Art. Das ist ein eigengesetzlicher Kommunikationsraum und wer weiß, Sie sind vielleicht die erste Generation, die zunehmend sich verabschiedet von der Kommunikationsgestalt des Briefes. Über das substitutive Eintauchen in eine Kommunikation, die wir E-Mail oder Facebook oder dergleichen nennen und die eine ganz andere Sozialgestalt des Kontaktes zur Folge hat, als wir das in der Briefkommunikation vor uns haben. Nun, wie konstruiert Simmel die Briefkommunikation? Ein Zitat aus diesem Exkurs über den schriftlichen Verkehr. Der geistige Inhalt, schreibt er, einmal niedergeschrieben, hat damit eine objektive Form erhalten, eine prinzipielle Zeitlosigkeit seines Daseins, einer Unbeschränktheit von Reproduktion im subjektiven Bewusstsein zugänglich, ohne aber seine Bedeutung und Gültigkeit, da sie fixiert ist, von dem Kommen oder Ausbleiben dieser seelischen Realisierung durch Individuen abhängig zu machen. Wieder mal so eine typische Simmelschiff, eine Satzkonstruktion, die ihresgleichen sucht, aber was ist eigentlich der Kern der Argumentation? Die Briefkommunikation ist eine von der Intentionalität des Briefschreibers sich verselbstständigende Kommunikation. Das ist in der Struktur des Briefes geradezu als eine Zwangsläufigkeit enthalten. Der Brief objektiviert die in den Brief investierte Intention des Briefschreibers. Man könnte also sagen, im Brief verselbstständigt sich durch die Objektivation des Geschriebenen, verselbstständigt sich die ursprüngliche Intention des Sprechers und wird dadurch ein Dokument, das außer Kontrolle gerät, jedenfalls von dem Briefschreiber nicht mehr folgenreich beeinflusst werden kann. Woran messen wir das? Nun, an der Face-to-Face-Kommunikation. wenn wir kontrastieren die Face-to-Face-Kommunikation und die Briefkommunikation, dann haben wir in der Face-to-Face-Kommunikation eine ständige, durch Mimik und Gestik, durch die Klangqualität unserer Stimme, mitlaufende Bekräftigungs- oder Korrekturmöglichkeit des Kommunizierten. Mit unserem Blick, mit der Intensität unserer Stimme, können wir das Kommunizierte gleichsam in einer Eigenkontrolle halten, dadurch, dass wir es gestisch, mimisch mit Kommentaren versehen. Und über diese gestisch und mimisch und stimmlich möglich gewordenen Kommentierungen können wir die Ausdrucksintention, die wir in die Kommunikation einsetzen, vergleichsweise gut kontrollieren. Und umgekehrt ist die Resonanz gleichermaßen sensibilisiert, dadurch, dass der kommunizierte Text der Ausdrucksintention von demjenigen, der in der Face-to-Face-Kommunikation vor mir sitzt, gleichermaßen so gelesen werden kann, dass die gestisch und mimisch mitlaufenden Kommentierungen und Lesartenpräzisionen sofort gegengeprüft werden können und zu Rückfragen, also zu einer Intensivierung des Austauschs, eingesetzt werden können. Wir reden und jemand sagt, ja, aber wie du da guckst, also ich weiß nicht, das, was ist mit dir eigentlich los? Oder so sprechen wir in der Face-to-Face-Kommunikation. Das hört sich alles schön an, wie du das so sagst, aber ich glaube dir nicht. Ja, wieso nicht? Ja, guck mal, wie du guckst. Oder du hast mich ja gar nicht angeschaut. Oder merkst du eigentlich, wie rot du geworden bist? Also die Face-to-Face-Kommunikation hat eine begleitende Korrekturmöglichkeit, die, jetzt gehen wir auf den Brief, trivialerweise, die Briefkommunikation nicht hat. In der Briefkommunikation wird also die Ausdrucksintention gleichsam orthodoxiert. Sie wird sozusagen standardisiert, sie wird auf eine Weise objektiviert, die jedenfalls die begleitende Korrekturmöglichkeiten auf ein Minimum reduziert. Ich kann ein PS drunter setzen. Entschuldige, ich habe den ersten Satz nicht so gemeint. Ich habe den Brief noch mal gerade gelesen, aber nimm das bitte nicht wörtlich. Das sind so Minimalformen einer natürlich auch im Brief immer noch möglichen Korrektur, aber wenn der Brief einmal in die Welt geschickt ist, also wenn er entworfen ist, und erst recht, wenn er an den Briefempfänger, beim Briefempfänger angekommen ist, dann, das ist das Argument, dann entzieht er sich eben der Kontrolle und erlangt eine Objektivität, die als eine Objektivität nun zur Geschichte der Beziehung gehört, der Beziehung zwischen Sender und Empfänger. Der Brief so betrachtet hat also eine eingebaute Riskanz. Umgekehrt, sagt Simmel, offeriert der Brief durch seine textliche Gestalt Möglichkeiten der Auslegung, die über die Intention des Briefschreibers sogar hinausgehen kann. Zu der Textstruktur des Briefes gehört auch, also auf der einen Seite seine objektive Unausweichlichkeit, wenn man so will, auf der anderen Seite gehört zum Brief auch, dass er für den Empfänger eine Auslegungsoption artikuliert, die, wie gesagt, mehr Lesarten des kommunizierten Textes zu identifizieren in der Lage ist, als dem Briefschreiber im Moment der Kommunikation selber präsent war. Frage? Ja. Ja, ja. Kann man sagen, also jetzt ist das nicht zufällig, dass Sie auf die Liebesbeziehung kommen, die eine Beziehung der Maximierung von Lesarten des kommunizierten Textes ist. Da gibt es diesen schönen Film mit Woody Allen, den Sie wahrscheinlich alle kennen, das ist so eine uralte Kiste, also vielleicht kennen Sie ihn doch nicht, oder naja, Woody Allen liest man, guckt man sich eben immer an, wo er eben eine Liebesbeziehung, ich weiß gar nicht, welcher das ist, aber er beginnt sozusagen eine Liebesbeziehung und dann steht da immer, ich glaube Humphrey Bogart ist das, der da immer so als eine Schattenfigur ihm sozusagen die Texte offeriert, die jetzt eigentlich kommen müssten. Und er kommentiert diese Schattenfigur, also stimmt das mit Humphrey Bogart? Ich glaube nicht. Ja, aber welcher Film das ist, weiß ich nicht mehr. Also Sie wissen das besser. Aber der steht da irgendwie im Hintergrund und kommentiert die Lesarten des eben im Moment der geliebten Frau kommunizierten Textes. Das, also man könnte sagen, die Liebe, wir kommen heute noch darauf, die Liebe ist die Kommunikationsform, wie gesagt, mit einer erwarteten geradezu Maximierung der Lesarten im kommunizierten Raum. Während alle anderen Kollegialbeziehungen, haben wir darüber gesprochen, Berufsrollenbeziehungen darauf ausgerichtet sind, dass die Lesarten des Kommunizierten eingeschränkt bleiben auf die Funktionalität der jeweils eingerichteten Beziehung, Kollegialbeziehung, Dozent, Student oder was auch immer, ist diese Beziehungsform darauf ausgerichtet, die Lesartenvielfalt zu minimieren, beziehungsweise die mitkommunizierten Lesarten nicht zu thematisieren. Also eine Sprechstunde zum Beispiel und beide Beteiligten in der Sprechstunde bekommen die Fantasie, das ist hier eigentlich eine Verliebtheit, mit der ich es zu tun habe. Und die oder der kommen gar nicht in die Sprechstunde, um da irgendwie so eine Hausarbeit zu besprechen, sondern ich bin Objekt einer Begierde geworden. Und umgekehrt entwickelt sie oder er die nämliche Fantasie. Für diesen Kontext, Sprechstunde, ist also so eine Lesart in der Kommunikation mit enthalten, aber das ist jetzt das Argument, sie darf nicht thematisiert werden. Sie darf nicht thematisiert werden, wohingegen in der Liebesbeziehung, wie gesagt, sämtliche Lesarten des Kommunizierten thematisch gemacht werden können. Die Liebe ist die Kommunikationsform, auf die kommen wir ja noch, mit einer legitimen Maximierung der Lesarten des Kommunizierten. Legitim heißt, es wird wechselseitig sogar erwartet, dass man über den gesamten Bedeutungsraum des Kommunizierten sich auch austauscht. Und nicht etwa sagt, entschuldige bitte, das gehört jetzt hier nicht hin, sondern in die Liebe gehört alles, was die Menschen erleben und was sie kommunizieren wollen, das gehört in diesen Kommunikationsraum Liebe. Ja. Frage? Ja. Ja. Ja.
Ja. Wenn man das so anthropologisch so macht, dass vielleicht die Mutter Kind infiziert, also eine kleine Form, also ob der noch nicht verbal von Grafisch zu leben ist, eine Form der Kommunikation ist, die eine Form von Kindheit hat. Also das Kind lernt sehr schnell, dass man
Ja.
Das ist sozusagen der Poststrukturalismus sagt auch, dass sozusagen die Sprache dadurch geprägt ist, dass sie ja kein festen Weg für das Kind mehr hat, sondern jedes gebrochene Wort so ist, weil sie hören, dass es einer Unendlichkeit der Interpretation vorliegt und somit die Sprache gerade deswegen konstitutiv und die große Gruppe, weil sie sozusagen.
Ja. Ja. Also das war mit dem Argument gemeint, dass in dem, ja, jetzt verstehe ich, dass sozusagen für den Sprecher, wenn der einen Brief geschrieben hat, also für den Sender, der Brief sozusagen eine Objektivität annimmt, die von dem Sender dieses Briefes nicht mehr kontrollierbar ist. Jetzt sagen Sie, das gilt natürlich für das gesprochene Wort im Prinzip auch. Also insofern. Und Briefkommunikation, um darauf zurückzukommen, hat also diese eigene gesetzliche Qualität der gleichzeitigen Objektivation und der Möglichkeit, diese Objektivation zu erschließen, aufzuschließen. Jetzt gehen wir auf ein hochinteressantes Beispiel, an dem wir jetzt diese Simmelsche Briefargumentation überprüfen können, an einem vergleichsweise neuen Kontext, nämlich die sogenannte Online-Beratung. Sie wissen sicher, dass zunehmend Beratungsinstitutionen sich der sogenannten Online-Beratung bedienen. Und wer weiß, manche von Ihnen werden vielleicht mal professionell in der sogenannten Online-Beratung landen. Dann sitzen Sie zu Hause, machen sich ein Omelett, haben daneben einen Computer, über den Ihnen gemeldet wird von einem Jugendlichen: Ich bringe mich gleich um, zum Beispiel. Online-Beratung für Jugendliche, vor allen Dingen für Jugendliche angeboten, das ist Ihnen ja wahrscheinlich auch bekannt. Diese Online-Beratung wird erstens strategisch eingesetzt, um eine Altersgruppe zu erreichen, die über Beratungsinstitutionen im Prinzip schwer erreichbar ist. Welcher Jugendliche geht schon in eine Therapie? So das Argument. Aber Online-Beratung, das wird gerne in Anspruch genommen. Und Facebook können die ja sowieso alle. Also gibt es bundesweit mindestens eine, von der ich weiß, dass es die gibt, eine seriöse sogenannte Online-Beratung für Jugendliche mit ihren Problemen. Und die wird so aufgebaut, dass professionelle, ausgebildete Sozialpsychologen, Psychologen bis Soziologen im gesamten Bundesgebiet verteilt an Computern sitzen und über ein komplexes Austauschnetzwerk, so wie Facebook oder anderes, online Meldungen empfangen von Botschaften, jetzt sagen wir Briefbotschaften, in denen Menschen in Lebenskrisen einen Rat erwarten von denjenigen, die da Omelett bratend in ihrer Küche sitzen und professionell geschult sind, in dieser Situation jemandem eine Antwort zu geben. Nun kann man darüber nachdenken, was ist das für eine Kommunikationsqualität, die über diese Online-Beratung entsteht. Und ich habe nicht ein Beispiel ausgedacht, wenn ich Ihnen gerade gesagt habe, dass da jemand kommuniziert, ich bringe mich gleich um. Der geht an den Computer und tippt ein die Botschaft, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich bringe mich um. Das ist jetzt eine zugespitzte Form. Die andere Form, ich habe mich gerade verliebt, was soll ich tun? Oder irgendwie sowas. Nicht? Oder meine Eltern sind unaushaltbar, wo kann ich hingehen? Also die Online-Beratung ist ein funktionierendes Geschäft, wenn man das so sagen kann. Es ist eine Institution, in die sehr viel Professionalität investiert wird. Aber soziologisch ist jetzt die Frage, was ist das eigentlich für eine Kommunikationsbeziehung, die da eröffnet wird? Nun, eines der interessantesten Merkmale ist an dieser Online-Kommunikation, also als einem Beispiel für eine Briefkommunikation, ist, dass die aufgebaute Beziehung eine Beziehung mit einer fragilen Verbindlichkeit ist. Eine Beziehung mit einem, wenn Sie das vergleichen, mit einer therapeutischen Beziehung in einem Face-to-Face-Kontext, Verhaltenstherapie, Psychoanalyse oder was auch immer, haben Sie dort, also im Vergleich zu denen, haben Sie in der Online-Kommunikation eine Kommunikationsbeziehung mit einer minimierten Verbindlichkeit zwischen Sender und Empfänger. Zweitens, diese Kommunikationsbeziehung hat eine eigenartige, eigentümliche Wirkung auf denjenigen, der sich in einer Krise befindet. Stellen Sie sich jetzt die Lebenssituation von jemand vor, der sich umbringen möchte und darüber jemand anderen informieren möchte. Das wirft die Frage auf, was ist das für eine Krise, in die jemand gerät, die immerhin ihm den Spielraum offeriert, ein Publikum zu informieren über den bevorstehenden Suizid jetzt in dem Beispiel. Also, diese Online-Kommunikation erzeugt ein Publikum für Lebenskrisen. Man kommuniziert eine Lebenskrise, also eine zugespitzte Lebenssituation, so dass man andere zu Komplizen der Kommunikation macht. Mit der Folgefrage, was ist das dann für eine Krisensituation? Wenn ich immerhin noch so weit realitätstüchtig bin, dass ich einem abstrakten, mithörenden und mitlesenden Publikum mitteile, gleich ist es vorbei mit mir. Und umgekehrt, welches sind in einer solchen Kommunikationsbeziehung eigentlich die Möglichkeiten, Verbindlichkeit zu erzeugen? Wenn wir jetzt als erstes Argument uns vor Augen geführt haben, reduzierte, minimierte Verbindlichkeit. Ich kann so abends, wenn ich von meinem Fußballverein komme oder wenn ich von meiner Liebsten komme, kann ich mal eben in die Online-Beratung gehen und so mal schauen, was da so kommuniziert wird. Und da lese ich von einer Sabine in irgendwo, dass es der gerade schlecht geht. Und schicke da mal so zwei Sätze zurück. Was für eine Form der Verbindlichkeit entsteht in einem solchen Forum, ist die soziologische Folgefrage. Nicht etwa, hier wird wiederum der Anfang vom Ende der Gesellschaft eingeläutet, das ist ja ganz schrecklich, was da alles geschieht, und die Menschen begeben sich in eine Selbsttäuschung, sondern die Folgefrage an die Soziologie ist, und Sie sehen sofort, wie enorm spannend das ist, das einmal sorgfältig zu verfolgen. Die Folgefrage ist, welche Kommunikationsbeziehung und jetzt unser Dauerthema, welche Form der Wechselwirkung, welche Qualität der Reziprozität wird unter diesen Bedingungen eingerichtet? Wie kann ein Berater in einer Online-Beratung denjenigen, der ihn um Rat bittet, erfolgreich mit einer Sanktionsdrohung, mit einer Empfehlung oder mit irgendeinem Rat überhaupt erreichen? Eine der mit dieser Kommunikationsqualität, die abgeleitet ist aus der Briefkommunikation, wie sie Simmel entwirft, systematisch verbundenen Folgeproblematik. Eine, zu der ich, also alle, die hier Soziologie im Hauptfach studieren, ich kann sie nur einladen, beispielsweise zu diesem Kontext sich Arbeiten zu überlegen, weil das ein bis heute vollkommen unteranalysierter Kontext ist. Er gehört zur modernen Gesellschaft. Alle sagen irgendwie, Online-Kommunikation ist in und das kann doch jeder. Aber weder wird darüber nachgedacht, was ist das für eine Wechselwirkung, noch wird darüber nachgedacht, welche Professionalität ist da eigentlich unter diesen Kontextbedingungen erforderlich. Also, eine erhöhte Anonymität, eine Minimierung der Verbindlichkeit und die Kreation einer Komplizenschaft zu der Lebenskrise, in der die Person sich befindet. Ich gehe nicht mehr zu meinem Freund oder meiner Freundin oder meinen Eltern. Ich gehe auch nicht in eine psychologische Beratung, sondern ich adressiere ein landesweit, bundesweit dauerhaft kommunizierendes Forum und biete diesem Forum die Höchstgrade von Intimität an, wenn man mal die Bereitschaft, sich umzubringen, als etwas extrem Intimes interpretieren möchte. Wofür einiges spricht. Oder irgendeine sexuelle Problematik oder eine Anbahnungsproblematik der Art, wie Sie sie vorhin in Ihrer Frage formuliert haben. Alles das kann ich in diesem Forum unterbringen. Und die Soziologie hat sich dann zu fragen, was sind das erstens für Populationen, was sind das für Leute, was sind das für Milieus, die diese Form der Kommunikation in Anspruch nehmen. Zweite Frage, mit welcher Professionalität muss jemand ausgestattet sein, der unter diesen Kontextbedingungen Antworten, Ratschläge und dergleichen formuliert? Und drittens, welche Qualität der Wechselwirkung entsteht da überhaupt? Ist das dem Strukturmuster der Therapie überhaupt vergleichbar, was da geschieht? Gibt es da so etwas wie Kriseninterventionen? Das nennen diese Berater so, dass sie bei Kriseninterventionen versuchen, sofort eine Antwort zu geben. Aber ist der Begriff Krisenintervention eigentlich ein angemessener Begriff für diesen Kommunikationstypus, mit dem wir es in der Online-Kommunikation zu tun haben? Frage?
Die Anonymität und die Verbindlichkeit auch nicht vorhanden, sondern
Anwesenheit. Ja. 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 Also das Argument ist nicht in der Face-to-Face-Beratung, also sagen wir mal in einem traditionellen therapeutischen Setting, können wir Suizide verhindern. Wohl, das ist ganz kompliziert, weil wir ja, weil die gesellschaftliche Ordnung ja verpflichtet, Suizide zu verhindern. Das ist also eine ganz komplizierte Sache. Aber lassen wir das mal außen vor. Man muss, also wenn da oben jemand auf dem Dach steht und der macht also entsprechende Bewegungen, da muss man die Feuerwehr rufen, ne? Oder mal irgendwie hochrufen, wart mal, oder irgendwie was muss man tun. Also insofern ist das ein Grenzfall, aber das Argument darf jetzt nicht so gebaut werden, wie gesagt, Face-to-Face-Kommunikation verhindert und online verhindert gar nichts. Sondern, und dann weiter, Face-to-Face ist sozusagen die authentische therapeutische Beziehung und online ist die unauthentische. Nein! Jeweils hat die Kommunikationsmodalität, in der die Beziehung entsteht, unterschiedliche Folgeprobleme zu bewältigen. So ist die Argumentation der Soziologie. Eben nicht eine Qualifikation, wie war das doch alles so schön zu Freuds Zeiten oder zu Zeiten vitaler Inanspruchnahme von Verhaltenstherapie oder Psychoanalyse. Und heute geht alles den Bach runter. Sondern diese Form hat eigene, aus Simmels Argumentation über den Brief im Übrigen zu entnehmende Strukturmerkmale, die als Strukturmerkmale mit neuen Folgeproblemen für beide Seiten der Kommunikation verknüpft sind. Das wäre gute Soziologie. Schlechte Soziologie wäre eine, die das nimmt und kulturkritisch skandalisiert. Wenn man das so blöd kontrastiert, wie ich das jetzt tue, die raffinierte, sagen wir es mal anders, raffinierte Form der soziologischen Rekonstruktion wäre da vorsichtiger und würde erstmal herausarbeiten, was entsteht da eigentlich unter den Leuten, die jetzt in einer Online-Kommunikation Beratung in Anspruch nehmen. Und erst recht, wenn wir einen Beratungstypus haben, wo ich eine Psychotherapie in Anspruch nehme und abends, wenn ich dann zurückkomme, mal eben in die Online-Beratung gehe. Wie so viele, die so Probleme mit ihrer Haut haben, zum Hautarzt gehen, also nur ein Beispiel, und sich da irgendwie von dem was drehen und schmieren und was weiß ich da schmirgeln lassen. Und dann haben die die Online-Kommunikation von irgend so einem Kosmetikunternehmen, mit der sie die Kommunikation mit ihrem professionellen Berater unterlaufen und überprüfen. Und dann in der nächsten Sprechstunde dann mit der Möglichkeit da auftreten, aber ich habe jetzt gerade gehört und gelesen, dass das, was Sie mir da jetzt gerade empfohlen haben, vollkommener Kokolores ist. Also die Beziehung, die aufgebaut wird in der Beratung, kann durch diese, nur als Beispiel, kann durch diese Online-Beratungsstruktur, sagen wir es vorsichtig, kompliziert, bekräftigt, getilgt, unterlaufen werden. Also ganz unterschiedliche Effekte lassen sich unter diesen Kommunikationsbedingungen eben identifizieren und wenn die Soziologie gefragt ist, sollten eben untersucht werden. Frage? Nochmal, das haben wir jetzt gerade durch das Husten nicht gehört. Ja. Ja, wie vorhin ausgeführt. Das ist sozusagen ein, nicht? Wir haben Simmels Brief als Strukturmerkmal und wir gehen von den im Simmels Brief Exposé enthaltenen Merkmalsbestimmungen, gehen wir in eine moderne Erscheinung. So machen wir das. Wir haben die Geselligkeit, die haben wir als eine historische Konfiguration, die entdecken wir im Salon in Berlin oder wo immer. Dann arbeiten wir an der Geselligkeit heraus, was ist konstitutiv überhaupt für Wechselwirkung. Und gehen mit diesen Merkmalen in alle möglichen Varianten, Party, Flirt und so weiter und so fort, Koketterie, Gespräch, so. Ne? So ist eigentlich immer der Weg der Soziologie, dass sie irgendein Phänomen nimmt und in diesem Phänomen die das Phänomen konstituierenden sozialen Prinzipien herausarbeitet, theoretisch bestimmt, um dann in eine entweder interkulturelle oder in eine intertemporale Komparatistik zu übersetzen. Also einfach formuliert, um dann in einen Zeitvergleich einzugehen, wie war das im 18. Jahrhundert, oder in einen Milieuvergleich einzutreten. Wie ist das bei den Türken, bei den Russen, bei den Offenbachern, bei den Hamburgern, bei den Bayern, bei den Franzosen, bei den Engländern, bei den Holländern, je nach bei den Jüngeren, bei den Älteren, bei Rentnern, Taxifahrern, also alle möglichen Milieuzuspitzungen oder Aggregierung können wir dann in diese Komparatistik mit einziehen und machen dann Studien darüber, in welcher Altersgruppe wird zum Beispiel Online-Beratung dominant in Anspruch genommen, Jugend, Alter, Kleinkinder, und dann kriegt man irgendwie so eine schöne Studie. Ne? Aber der Schritt ist eigentlich immer, dass man, wie gesagt, aus dem Phänomen heraus erst einmal die das Phänomen selbst konstituierenden Regeln, sagen wir mal anspruchsvoll, oder sozialen Prinzipien bestimmt, um erst dann in den Vergleich intertemporal oder interkulturell einzutreten. Sie wollen eigentlich was sagen, oder? Ja, eben.
Ich wollte bloß ein besonderes Unterscheidungsmerkmal noch unterschreiben,
ja.
Dass wir sehr viele Einheiten wie brauchen, aber doch in dem Punkt sich stark unterscheidet, dass der Brief immer dadurch geprägt war, durch so eine Exklusivität, die der bestimmten Autorenschaft und Gerichtetheit auf einen Leser
ja.
Sozusagen
stand. Ja.
Sozusagen das ziemlich Neue bei Facebook ist zum Beispiel, dass die Statusmeldung oder so etwas, also wie es in dem Club,
ja.
Ja,
ne? Genau.
Meine These ist, dass die Briefrealität, die auch eine Notexuelle ist, aber durch ihre Exklusivität vom Alltag sozusagen ausgeschlossen wird und dass die sozusagen die Facebook-Text-Realität durch den anonymen Adressatenkreis auch in den Alltag diffundiert.
Ja, das kann man sagen. Also die Briefkommunikation hat eine Exklusivität, impliziert eine Exklusivität zwischen Sender und Empfänger. Und hier online haben wir eine Publikation des Empfängerkreises. Also der Empfängerkreis wird sozusagen generalisiert. Und ich bekomme eine ganz andere Form der Intimitätsveröffentlichung, Geheimnisveröffentlichung, als in der Strukturform des Briefes. Nicht? Ja. Ja.
Ja, auch noch die bei der Face-to-Face,
Ja.
So wie ich das im Gespräch direkt
Also das ist ein unglaublich interessantes Phänomen mit diesen Smileys, das ist eigentlich auch eine Diplomarbeit. Weil, was ist das für eine Markierung? Wie wird diese Markierung systematisch eingesetzt? Wann wird sie eingesetzt? Mit welchen Effekten wird sie eingesetzt? Das sind alles vollkommen unerforschte, unteranalysiert gebliebene Phänomene bis auf den heutigen Tag. Ich bin froh, ich habe zwei Dissertationen, die laufen über diese Online-Beratung. Und das ist jetzt schon absehbar, die Leute, die darüber schreiben, das können Sie sich leicht vorstellen, die haben gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt, das darf man ja auch mal sagen. Ich sage das sowieso ständig, dass die Soziologie mitnichten diese ganzen Arbeitsmarktprobleme hat, wie immer gerne ihr zugeschrieben wird. Also die Leute, also wenn Sie so ihre Eltern oder Großeltern mal fragen, was machst du damit eigentlich? Da ist ja immer die große Krise angesagt, aber es ist ganz unsinnig, das so zu sehen. Die Soziologie hat eben, an diesem Beispiel sieht man das, sehr gute Chancen, wenn sie sich nicht scheut, in solche Kontexte eben auch einzutreten mit ihren analytischen Instrumenten. Und deswegen, und die analytischen Instrumente, die zu entfalten, dazu braucht es eben gute Konstrukte und dann sind wir wieder bei Simmel. Der einer der präzisesten Theoretiker bezüglich all dessen ist, was wir zu Mikrokommunikation oder Face-to-Face-Kommunikation so in der Welt der Soziologie unterscheiden können. Letzter Punkt zu dieser Online-Beratung für die Professionellen und die Schulung etwa für Leute, die da, wie gesagt, im Bundesgebiet verteilt sind, ich glaube, sind insgesamt in Deutschland so 200 Leute immerhin, die im ganzen Land verteilt sind. Wie werden die professionell eigentlich geschult? Das ist die Folgefrage, die für die Soziologie zu beantworten wäre. Wie werden die eigentlich geschult? Das heißt, wie schule ich die so, dass sie an dem Verschwinden ihrer Klientel nicht verzweifeln oder zynisch werden. Denn stellen Sie sich vor, Sie sind ein professionalisierter Berater, haben irgendwie kein Geld, um eine eigene Praxis aufzubauen und werden, na ja, dann mache ich da eben Online-Beratung und werde gut bezahlt. So, jetzt sind Sie tagtäglich mit solchen Mails konfrontiert. Ich bringe mich um oder mir ist schlecht oder ich habe eine neue Freundin. Und Sie sehen die Leute nicht, die heißen nur Sabine, Johannes und irgendwas. Und das haben Sie tagtäglich. Und Sie haben bei einer Mail den Eindruck, dass Sie Ihr ganzes therapeutisches, sozialpsychologisches Wissen mobilisieren müssen, um eine gute Antwort zu senden. Und Sie müssen realisieren, dass derjenige, dem Sie das senden, nie wieder auftaucht. Oder Ihnen sogar eine Mail schickt, danke, ich habe jetzt das Buch X gelesen, nett, dass Sie mir geantwortet haben, aber das leuchtet mir mehr ein. Oder ich habe von meiner Freundin Sabine erfahren, man soll lieber das tun. Also stellen Sie sich vor, Sie seien dauerhaft in einer solchen Tätigkeit. In einer Tätigkeit, in der Ihnen strukturell die Resonanz getilgt wird oder die Resonanz aus Ihrem eigenen Erfahrungsraum immer entschwindet. Und die Frage ist jetzt, wie schule ich das Personal so, dass das Personal nicht zynisch wird? Oder dass das Personal nicht am eigenen Heroismus zerbricht? Dass das Personal also seine Professionalität kontinuieren kann? Das ist die Frage für, sagen wir mal, eine Soziologie, die in diese Online-Beratungsstellen dann irgendwann eintritt und da irgendwie mithilfe guter Soziologie das eine oder andere zu sagen hat. Ja? Also genau, das wirft die Frage auf, was ist das für ein Heilungskonzept, was dahinter steht? Gemessen an dem Heilungskonzept, das wir, sagen wir mal, in der klassischen therapeutischen Beziehung immer als wirksam unterstellen, Sie haben das jetzt angesprochen, dass der Eintritt in die Krankheit ist mit einem Leiden verbunden und der Austritt aus der Krankheit ist auch mit einem Leiden verbunden. Das ist eigentlich das Modell der Heilung, das wir alle internalisiert haben. Also ich muss bereit sein, wie Sie das sagen, für den Heilungsprozess meinerseits eine Einschränkung zu investieren. Nehmen wir das einfache Beispiel der Diät. Also ich werde immer fetter, weil mir alles gut schmeckt und ich will dieses Fett loswerden, nicht wahr? Und ich muss, wenn ich das loswerden will, muss ich die Einschränkung auf mir nehmen, also nennen wir das Diät. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, an dem wir uns klar machen können, was grundlegend ist für unsere, also die im westlichen Kulturkreis, in anderen ist das nicht viel anders, aber hier sozusagen dominant gewordene Konzeption des Prozesses, krank werden und wieder gesund werden. Da ist eben beide Seiten des Vorgangs sind versehen mit einer Leidensstrecke, also mit der Strecke einer Einschränkung der Lebensführung. Die Krankheit selber schränkt die Lebensführung ein, aber der Prozess der Gesundung schränkt gleichermaßen die Lebensführung ein. So, etwa in Gestalt einer Diät, die ich über mich ergehen lasse, oder in Gestalt einer Bezahlung, die ich also einem Therapeuten zukommen lasse, über das dritte Medium der Krankenkasse, das ist nochmal ein Sonderproblem, aber im Prinzip nehme ich in Heilungsprozessen immer irgendeine Form der Einschränkung meiner bisherigen Lebensführung in Kauf. Und das ist genau die unglaublich spannende Frage, was haben die Leute, die so Online-Beratung in Anspruch nehmen, was haben die eigentlich für eine Form der Leidensbereitschaft, die sie investieren mit dem Ziel des Beseitigens oder Bewältigens ihrer Krise. Wo tritt da sozusagen der Preis auf, den sie zahlen? Und man kann die These vertreten, dass das eben eine Form der Inanspruchnahme von Hilfe ist, bei der es so etwas wie eine Einschränkung nicht mehr gibt. Dann kann man die Frage stellen, was entsteht da dann eigentlich für eine Beziehung zu meinem Berater? Bis hin zu der Möglichkeit, dass das Beratungsverhältnis sich umdreht. Dass der Patient, so nennen wir ihn jetzt mal, dass derjenige, der die Beratung in Anspruch nimmt, das ist eine Extremform, die sich da ausbilden kann, dass der denjenigen, der ihn berät, unter Kontrolle hat. Dass der, umgangssprachlich gesprochen, über das Medium online die Puppen tanzen lässt. Diese ganze Beratungsszene aufwühlt mit dauernden Mails, ich übertreibe jetzt, Leute, ich bringe mich gleich um oder ich habe gerade einen Mord gesehen oder also das Medium überschwemmt mit Dramatisierungen, die die Beratung da sie immer unterstellen müssen, das ist ernsthaft, das ist authentisch, da sie über das Medium die Authentizität gar nicht prüfen können, die also über diese mediale Konstellation, das ist jetzt der Extremfall einer möglichen Ausprägung, zu einer Verkehrung des Beratungsverhältnisses führt. Dass der Herrscher, wenn man so will, der Ratsuchende ist und der Beherrschte derjenige, der den Rat gibt. Und wenn Sie mal Leute hören, die in diesen Einrichtungen arbeiten, genau solche Konstellationen treten da auf. Es ist nicht von mir jetzt hier ausfantasiert, sondern genau so etwas tritt da tagtäglich auf. Für die Schulung, wie gesagt, folgt dann daraus, wie sorgen wir für diese beruflichen Kompetenzen für Professionalität. Das ist dann eine Jobmöglichkeit, wenn man so will, für die Soziologie. Und noch eine Frage irgendwie? Nee, Sie haben eine Frage gestellt.
Ja, ich habe das Konzept bisher falsch verstanden. Ich dachte, die Online-Beratung wäre als möglichst als Ersatz für die Telefonseelsorge praktisch als niedrigste.
Ja.
Die Hemmschwelle der Kommunikation möglichst niedrig zu halten.
Ja. So nennen die das: niederschwelliges Angebot. Ne? Aber unter der Bedingung, dass der Ratsuchende die Empfehlung, die er über Online-Beratung bekommt, dass er die aufgreift. Manchmal schreiben die dann, liebe Sabine, ich glaube, es ist an der Zeit, dass du mal einen Therapeuten aufsuchst oder eine Therapie aufsuchst. Ja, das schreiben die. Aber sie haben keine Kontrolle. Sie schreiben dann, Sabine, hast du meine Mail bekommen? Aber die antwortet nicht, weil sie zu nichts verpflichtet ist. Also können wir eine lange Sequenz bilden von mir aus. Nehmen wir jetzt mal das 19. Jahrhundert mit einer Hypnose als Einflussmöglichkeit auf den ratsuchenden Patienten. Das war im 19. Jahrhundert eine Form der Einflussnahme auf einen ratsuchenden, auf einen Patienten. Dann kommt die von Freud vor allen Dingen purifizierte sogenannte Talking Cure. Dann kommt die Face-to-Face-Therapie, also eine Kommunikation, die den Ratsuchenden in eine Gesprächssituation Face-to-Face, mit Einschränkungen Face-to-Face, aber in einer oral kontrollierten Kommunikation einbindet. Dann haben wir alle möglichen Formen von Beratungen, immer auch noch unter Face-to-Face-Bedingungen. Also so eine Erziehungsberatung oder eine Eheberatung. Und hier haben wir die Online-Beratung. Jetzt, was wir mit der Soziologie machen, wir arbeiten hier auf dieser Achse jeweils heraus, ob die Strukturmerkmale der Kommunikation auftauchen und wenn sie auftauchen, mit welchen Folgen für die Akteure in diesen verschiedenen Kontexten und in welcher Qualität der Verbindlichkeit sind sie eingerichtet, mit welchen Voraussetzungen für die Kommunikationsteilnahme ist das im Einzelfall verbunden. So könnte man sich die Sache denken. Und jetzt habe ich ja noch irgendwie, habe ich ja doch irgendwie was vor zu diesem Weihnachten. Wir haben ja im Weihnachtsfest haben wir eine Ritualität vor uns. Diese Ritualität ermöglicht ganz unterschiedliche Formen der Umgangsweise. Man könnte eine erste unterscheiden. Die Ritualität wird in einer naiven Konformität aufgegriffen und praktiziert. Naiv heißt, Weihnachten ist eine Ritualität, da gibt es eine Choreografie der Vorbereitung, Tannenbäume müssen da irgendwie in den Wäldern gehackt werden, gesägt werden oder ein Äquivalent des Tannenbaums, da müssen die Kerzen aufgestellt werden. Dann gibt es an dem Heiligen Abend eine Choreografie des Auftritts aller Beteiligten und so weiter und so fort. Wir können jetzt die Akteure daraufhin befragen, wie treten, in welcher Qualität treten sie zu der Ritualitätszumutung. Und die erste, die ich unterscheiden würde, wäre eine naiv praktizierte Konformität. Naiv praktiziert heißt, ich denke da gar nicht groß drüber nach. Wenn ich gefragt werde, warum feierst du Weihnachten, wäre meine Antwort, was soll diese Frage überhaupt? Das gehört doch einfach zum Leben dazu. Oder, das machen doch alle, also mache ich das auch. Also die Begründung bei der naiven Konformität wäre Traditionalismus. Die Akteure bewegen sich im Horizont einer traditionalen Selbstdefinition. Über die wird die Ritualität als selbstverständlich im eigenen Lebensvollzug aufgenommen. Und nicht weiter auf ihre Rationalität befragt. Das sind vielleicht, sagen wir mal, so 50% der Bevölkerung, wenn wir das empirisch nehmen würden. So wird Weihnachten gefeiert. Wenn gefragt wird, warum wird Weihnachten gefeiert, weil im letzten Jahr auch Weihnachten gefeiert wurde. Weil es eine Regularität ist, die wir in ihrer Rationalität oder in ihrer Sinndimension nicht befragen. Das ist ein traditionales Verhältnis zu einer Ritualitätszumutung. Wie können wir noch auf Ritualitätszumutungen reagieren? Zweiter Fall. Das ist der Weihnachtsflüchtling. Das sind die Leute, die sagen, dieses Ritual hat für mich keine Verbindlichkeit und ich fliehe aus der Zumutung dieser Ritualität. Das sind die Leute, die auf die Malediven fahren und dort schwimmen gehen an Heiligabend. Die keine Geschenke kaufen, die keinen Ganzbraten irgendwie in die Röhre schieben, die sich also der Ritualität durch akzentuierte Nonkonformität zu entziehen versuchen. Und Sie sehen, ich baue das so, dass wir am Weihnachtsfest, so ähnlich wie Simmel mit der Geselligkeit, am Weihnachtsfest sehen, wie Menschen, wie Akteure, zu den ihnen zugemuteten Regeln in ein Verhältnis treten können. Wir nehmen jetzt mal das Weihnachtsfest als eine zugemutete Ritualität oder als eine zugemutete Regelstruktur. Jetzt haben wir den ersten unterschieden. Der erste Akteur nimmt diese Zumutung auf und ist ihr gegenüber fügsam. Brav wie ein Lamm macht man alles das, was alle anderen auch tun, und folgt dem. Der zweite ist der radikale Nonkonformist. Das ist sozusagen jemand, der die Regeln sprengt und sich der Konformitätszumutung dieser Regeln entzieht. Entweder durch Verlassen des Kommunikationsraumes, also Reisen. Ich fliege auf die Malediven, aber nicht nur Verlassen des Kommunikationsraumes, sondern in dem für die Ritualität entworfenen zeitlichen Rahmen fülle ich diese mir zugemutete Ritualität mit kontrastierenden Aktivitäten. Also ich gehe schwimmen, schnorcheln, schlafe mit meiner Freundin oder Frau oder irgendwie, was heißt da schon Heiliger Abend? Radikale Nonkonformität. Mit dem interessanten Effekt, also bei Nonkonformität, einer gestiegenen Gestaltungsfreiheit, aber einem mit der gestiegenen Gestaltungsfreiheit verbundenen Gestaltungszwang. Das ist das Interessante bei Nonkonformität. Das tritt immer bei Nonkonformität auf. Wenn Menschen sich in die Nonkonformität begeben, ich mache hier nicht mit, was soll der Quatsch? Dann ist diese Nonkonformitätskommunikation mit der Chance von ganz neuen Handlungsalternativen verknüpft. Die dramatischste Form der Nonkonformität ist die Revolution. Da haben wir ein Nonkonformitätsmuster verbunden mit dem radikalen Infragestellen der Regelstruktur als Ganzer. Davon abgeschwächt sind andere Versionen von Nonkonformität denkbar. Also, ich finde das ja nicht schlecht mit dem Tannenbaum, aber dieses Jahr bitte kein Lametta. Das ist eine moderate Form der Nonkonformität. Wir könnten auch sagen, es ist eine Abschwächung, jetzt analytisch gesprochen, der Konformität. Aber solche Ausdrucksformen des sich in ein Verhältnis setzen zur zugemuteten Regel können wir eben auch beim Weihnachtsfest beobachten. Also das ist der zweite Typus. Und man könnte den dritten Typus unterscheiden, das ist die reflektierte Aneignung oder die verstandene Konformität. Das sind die Leute, wenn wir das empirisch denken, das sind die Leute, die sich nicht in eine Aversion zum Weihnachtsfest begeben und sagen, Weihnachten ist scheiße und es soll das, sondern die das Fest als eine Ritualität aufnehmen und die mit dem Fest verknüpften Handlungszumutungen als Handlungszumutung reflektieren und über diese Reflexion sich neu aneignen. Eine dritte Version des sich in ein Verhältnis setzen zur Konformitätszumutung einer Ritualität oder allgemeiner gesprochen einer Regel. So können wir also am Weihnachtsfest so ähnlich wie Simmel an der Geselligkeit konstitutive Merkmale von Sozialität schlechthin identifiziert, können wir eigentlich am Weihnachtsfest etwas Wunderbares entdecken, was für das soziologische Denken eigentlich ganz bestimmend ist, nämlich Regeln haben Zumutungsqualität und Entlastungsqualität. Regeln sind immer Zumutungen. Also, ich muss da irgendwie was tun an diesem Weihnachten. Und Regeln sind immer auch Entlastungen. Toll, ich weiß schon, also ich muss jetzt da meinen Baum holen und da muss jemand dafür sorgen, dass wir auch anständig, also dass wir genug Kerzen haben und jemand kontrolliert die Birnen von den elektrischen Kerzen. Man weiß ja nie, es kann ja brennen. Also wer macht das? Also ich habe sozusagen eine ganze Choreografie, die mich entlastet in meinen Aktivitäten, weil sie als eine geregelte Choreografie schon aufgebaut ist. Und das ist strukturell geltend für jede Regel, die wir in der Soziologie vor uns haben und zu analysieren haben. Jede Regel hat diese grandiose Qualität einer Zumutung an die Akteure. Also du musst was tun, es ist eine Art Zwang, der von Regeln ausgeht, aber das wunderbare andere, das mit Regeln systematisch verbunden ist, Regeln haben diesen grandiosen Vorteil der situativen Handlungsentlastung. Situativ, ich muss nicht in jedem Moment neu nachdenken, was tue ich, sondern ich greife sozusagen auf die tradierten Regeln, jetzt im Fall des Weihnachtsfestes als Beispiel, ich greife auf die tradierten Regeln zurück, füge mich ihnen und weiß also, was zu tun ist. So, das ist zur Ritualität des Festes selber zu sagen. Nun hat das Fest eine hochinteressante Symboldimension, die durch lauter Veranschaulichungen den Menschen in Erinnerung gerufen wird. Und die symbolische Dimension, die für das Weihnachtsfest konstitutiv ist, ob wir das als Dimension wahrnehmen oder nicht, ist davon ganz unabhängig. Die entscheidende symbolische Dimension ist die Ankunft des Kindes. Weihnachten ist der Raum im Kalender einer Gesellschaft, sagen wir vorsichtig, im Kalender einer durch den christlichen Kulturkreis dominant geprägten Gesellschaft, um das etwas einzuschränken, an dem, in diesem Raum, über das Weihnachtsfest die Idee der Ankunft des Kindes zelebriert wird und in Erinnerung gerufen wird. Und jetzt müssen wir noch einen Schritt weitergehen und darüber nachdenken, was das Kind eigentlich soziologisch darstellt. Und das Kind ist in der Prozessualität des Generationenwandels, des Wandels oder des Fortlaufens einer Gesellschaft, ist das Kind die Instanz des Neuen. Das Kind ist praktisch die Option schlechthin. Mit dem Kind, das geboren wird, wird eine Gesellschaft mit einem Potenzial möglicher Veränderungen ausgestattet, das es an keinem Ort so anschaulich und sinnfällig zu beobachten gibt, wie in der Entwicklungspotenzialität, die das Neugeborene mit in die Gesellschaft bringt. Das Kind, wenn wir mal darüber nachdenken, was ist ein Kind? Nun, es ist die Instanz, die alles noch vor sich hat, die alle Entwicklungen noch selber gestalten kann, also die von daher die Projektionshülse oder der Träger der Fantasie von Entwicklung und Neuem für eine gesellschaftliche Ordnung darstellt. Diese Funktion oder sagen wir mal, diese symbolische Konnotation wird nun über die christliche Kultur in der Gestalt des Christuskindes, das da geboren wird, auf besondere Weise anschaulich gemacht. Es wird in der Mythologie des Christentums extrem zelebriert und als eine Sensation für die gesellschaftliche Ordnung herausgestellt. Was daran sensationell ist, ist jetzt in einer soziologischen Perspektive, dass wir im Kind den Träger des Neuen vor uns haben und dann sind wir gar nicht so weit von der christlichen Auslegung des Kindes, das da geboren wird. Zu dem Neuen gehört auch die Möglichkeit der Heilung und des Trostes und der Korrektur von Fehlern. Theologisch ausgedrückt, der Sündenvergebung. Also der Korrektur von aufgetretenen Regelverletzungen, die ein Individuum oder ein Kollektiv sich hat zu Schulden kommen lassen. Dem Kind wird also die Möglichkeit eingeräumt, das gehört zu der Fantasie, die das Neugeborene begleitet, dass es Kräfte freisetzt, die die Kräfte der Entwicklung sind und eben auch die Kräfte der Heilung. Das ist eigentlich der Hintergrund für die so flächendeckend, und es gibt ja traumhaft schöne Lieder, in denen das immer wieder mit Kirchenbesuch oder ohne Kirchenbesuch in Erinnerung gerufen wird. Und immer geht es eigentlich um die Ankunft. Und wenn wir uns überlegen, was Ankunft, worauf sich Ankunft eigentlich bezieht, dann eben das, auf das Neue, das kommen kann, auf die Potenzialität, auf die Möglichkeit der Korrektur. An dieser Stelle erlaube ich mir, Sie mit einem kleinen Seitengedanken zu konfrontieren, mit einer der größten Philosophinnen des 20. Jahrhunderts, der meine ganze Wertschätzung gilt, nämlich Hannah Arendt, die einige von Ihnen sicher kennen, die da immer irgendwie im Feminismus so hochgejubelt wird, es ist aber, das kann man machen, das ist nicht so interessant. Sie ist eine der Philosophen, die aus dieser eben genannten Idee, das für die Menschheit Konstitutive abgeleitet hat, nämlich, wie sie es nennt, die Gebürtlichkeit, die Idee, das für den Menschen eigentlich konstitutiv ist, neu anfangen zu können. Und Hannah Arendt, wenn Sie das nachlesen wollen, das kann ich Ihnen nur empfehlen, das ist also eine traumhafte philosophische Konstruktion. Sie hat ihre Philosophie, wie einige von Ihnen sicher wissen, im Horizont des von ihr bis an ihr Lebensende, ich weiß immer noch nicht genau warum, aber heißgeliebten Philosophen Martin Heidegger entwickelt. Und dieser Martin Heidegger, der ist der sogenannte Existenzphilosoph des 20. Jahrhunderts. Und er hat eine Philosophie entworfen, in der die Zentralaussage so lautet, der Mensch ist auf den Tod hin in die Welt gesetzt. Das Sein des Menschen, die Existenz des Menschen ist eine Existenz auf die Endlichkeit hin entworfen. Und für die Franzosenfans unter Ihnen sei gesagt, an dieser Stelle mit der Geworfenheit des Menschen startet der gesamte französische Existenzialismus von Sartre bis Camus und allen anderen. Die werden Fans von dieser Idee und plötzlich trägt alles schwarz in den 50er Jahren. Da waren sie noch nicht geboren, aber das war die große philosophische Fantasie, der die Jugend der Zeit mit einem Enthusiasmus gefolgt ist, fragen Sie Ihre Eltern und Großeltern, den wir uns gar nicht mehr vorstellen können. Also eine Idee, die Existenz des Menschen ist eine Existenz auf die Endlichkeit hin. Also im Leben antizipieren die Menschen schon immer ihren wahrscheinlichen Tod. So, jetzt kommt die Hannah Arendt, die Schülerin ist und Geliebte von diesem Heidegger, und sie entwirft eine faszinierende, kontrastive Idee, nämlich die Idee, dass die Existenz des Menschen nicht auf den Tod hin zu denken ist, sondern auf die Geburt hin, auf den Anfang hin, so ihrer Gedanke. Menschen sind ausgezeichnet durch die Möglichkeit, und das ist nur für den Menschen so möglich, das ist ihre These, dass man immer wieder neu beginnen kann. Dass, was immer geschehen ist, es auch eine Möglichkeit der Korrektur gibt. Und das wird auch für Hannah Arendt in der Geburt symbolisiert. Also in dem Kind, das zur Welt gebracht wird und in dem die Menschen einen Neuanfang erleben können, der mit der Möglichkeit der Korrektur alles bisher Gewesenen verknüpft ist. Eine grandiose Idee, die wir, wie gesagt, im engeren christlichen Kontext veranschaulicht haben, eben in all dem, was dem Kind, dem Christuskind zugeschrieben wird, an Potentialität, an Kraft, an Leistungsfähigkeit und dergleichen mehr. Und ein letzter Gedanke für das Weihnachtsfest, dass wir in diesem exzessiven Geschenkerausch, der für das Weihnachtsfest normativ verpflichtend ist, auch übersehen, bei genauer Betrachtung, soziologisch rekonstruiert, wird im Weihnachtsfest, es gibt andere Feste, bei denen das ähnlich ist, aber besonders im Weihnachtsfest, wird für die Menschen erfahrbar, das, was sie tagtäglich miteinander erleben, nämlich die Gabe. Das Geben ist eigentlich das, was im Fest gefeiert wird. Nicht das konkrete Geschenk, kannst du umtauschen oder irgendwie so ein Quatsch. Nicht das konkrete Geschenk, das auch. Aber im Schenken des Geschenks machen die Menschen die Erfahrung einer für sie, für ihre zwischenmenschlichen Beziehung konstitutiven Geste dem anderen gegenüber, nämlich die Geste der Gabe. Das Geben ist eigentlich das, was im Weihnachtsfest gefeiert wird. Also die Gabe, so könnte man abschließend sagen, sie wird im Weihnachtsfest sakralisiert. Und wenn Sie das jetzt kombinieren mit dem Kind, dann könnte man in der Tat sagen, das Weihnachtsfest ist das Fest, in dem die Gabe des Lebens gefeiert wird, unterschwellig unter all diesen Aufregungen und hast du schon Geschenke, ich muss doch für meinen Großvater und in diesem ganzen Getummel, in dem wir uns da bewegen, wird eigentlich basal etwas für jede Gesellschaft Konstitutives für alle erfahrbar, nämlich die großartige Geste der Gabe, in der wir Sozialität überhaupt nur erleben können.